Du hörst hier gerade in einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Christina Klemm vertritt Frauen vor Gericht, die geschlagen oder misshandelt wurden. Denn bei häuslicher Gewalt kann sie einfach nicht wegschauen. Sie kämpft gegen Gewalt und das alltägliche Schweigen. Von Stefanie Müller-Frank. Vorgelesen von Egon Fessler. Es ist einer dieser Tage vor Gericht, an denen Christina Klemm sich fragt, ob es ihre Mandantin überhaupt schaffen wird, auszusagen. Und ob sie sie dann ausreichend schützen kann. Nach außen hin ist der Anwältin nichts anzumerken. Die schlichte schwarze Robe schirmt sie ab wie eine Ordenstracht. An ihrer Seite sitzt Mina Ahmadi, lässig geschminkt, in Streetwear und Kopftuch. Sie heißt in Wirklichkeit anders. Der Richter bittet die junge Frau, den Angriff im Detail zu schildern. Wie ihr Ex-Mann sie mit einer Bratpfanne mehrmals auf den Kopf schlug, dann mit einem Küchenmesser auf sie einstach und schließlich versuchte, sie mit ihrem Kopftuch zu erwürgen. Mina Ahmadi klemmt ihre Hände in den Kniekehlen fest. Heute will sie die Aussage unbedingt durchziehen. Klemm legt ihr die Hand auf den Arm. Die Dolmetscherin übersetzt. Wie oft hat er auf sie eingestochen? Wo genau? Warum ist die Klinge abgebrochen? Ahmadi schafft es bis zu dem Moment, als ihr ein Foto des Angeklagten vorgelegt wird. Da bekommt sie keine Luft mehr und bricht zusammen. Klemm reagiert sofort, fasst ihre Mandantin an der Schulter und redet leise auf sie ein, atmet mit ihr ein und aus. Dann nochmals. Sie atmet mit ihr ein und aus. Die Dolmetscherin übersetzt weiter, aber Mina Ahmadi schluchzt immer tiefer. Die Anwältin lässt das Verfahren unterbrechen. Kurz stehen auch Christina Klemm die Tränen in den Augen. Christina Klemm ist eine der profiliertesten Anwältinnen im deutschsprachigen Raum. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Von dort aus vertritt sie seit fast 30 Jahren Opfer von sexualisierter, häuslicher oder rassistischer Gewalt. Auch außerhalb des Gerichtssaals erhebt sie immer wieder ihre Stimme gegen die alltägliche Gewalt an Frauen. Die 56-Jährige engagiert sich gegen Menschenhandel und arbeitete in der Deutschen Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts mit. In ihren Büchern dokumentiert Klemm, was am Tatort bei der Polizei oder vor Gericht alles falsch läuft. In der Öffentlichkeit kämpft sie dafür, dass sich daran auch tatsächlich etwas ändert. Sie hasst es, wenn die Medien von Familientragödien oder Eifersuchtsdramen sprechen und über die Motivation der Täter spekulieren, statt die Taten als das zu benennen, was sie sind. Wiederholte und strukturelle Gewalt gegen Frauen. Christina Klemm saß im Zug, als ihr Handy klingelte. Am Telefon war eine enge Freundin von Mina Ahmadi, die Patin ihrer ältesten Tochter. Ahmadi liege verletzt im Krankenhaus. Ihre Wohnung sei blutverschmiert. Die Polizei habe den Täter wieder laufen lassen. »Was ist mit den Kindern?«, fragte Klemm. »Wo können die bleiben?« Die Freundin hatte jedes Frauenhaus in Berlin angerufen, aber es gab schlicht keinen Platz für eine Frau mit 5 Kindern. Also organisierte sie privat eine Ferienwohnung in Hessen, rund 500 Kilometer entfernt. Für Anwältin Klemm gehören diese Absurditäten zum Berufsalltag. Bevor sie überhaupt beginnen kann, mit den Verletzten über juristische Details zu sprechen, stellen sich existenzielle Fragen. Welches Frauenhaus hat Platz? Hat eine Beratungsstelle kurzfristig Zeit? Wie bekomme ich meine Mandantin in ein Hochrisikoprogramm? Der Übergriff liegt jetzt fast ein Jahr zurück. Klemm hat für ihre Mandantin eine Vernehmung per Video beantragt, damit Ahmadi ihrem Ex-Mann nicht im Gerichtssaal begegnen muss. Sie ist davon überzeugt, dass er sie umbringen wird, wenn er das nächste Mal freikommt. Allein die Nähe zum Angeklagten, die nonverbale Kommunikation, die oft schmerzlich bekannt ist, ein Räuspern, ein Aufstöhnen, ein kurzes Lachen, all dies kann die mühsam wiedergewonnene Fassung in wenigen Minuten zerbrechen und die Ohnmacht übernimmt. Manchmal reicht schon der Geruch des Angeklagten. Clem setzt sich bei Vernehmungen deshalb grundsätzlich zwischen ihre Mandantin und den Angeklagten. So bekommt die Anwältin mit, wenn dort gelacht, getuschelt oder gezischt wird. Dann gehe ich sofort dazwischen und sage, was soll das? Hören Sie auf zu zischen. In ihrem Buch Akteneinsicht listet Clem auf, wie Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt bewusst verunsichert und diskreditiert werden, wenn sie aussagen. Dass sie sich vor Gericht intime Fragen zu ihrem Sexualleben gefallen lassen müssen, man ihnen Lügen unterstellt, eine Mitschuld an der Tat gibt oder ihnen schlicht nicht glaubt. Heute versuchen die Verteidiger, Mina Ahmadi als Lügnerin zu diskreditieren, weil die junge Frau ihrer Mutter nicht erzählt hatte, dass sie sich hatte scheiden lassen. Das ist doch absurd. Es ist völlig klar, dass meine Mandantin, die aus einer konservativen Familie in Afghanistan stammt, nicht einfach offen mit ihrer Familie über ihre Scheidung sprechen kann.
Wir sind gerade wieder da.
Hoi, ich bin Vivian, ich bin Audioproduzentin bei der Republik und ich tue dich da kurz stören. Mir gefällt, dass ich in der Republik-App immer Texte zum Lesen und auch zum Hören finde, wo ich Neues dazulernen kann. Das, weil es einfach gut recherchierte Geschichten sind. Wir sind ein werbefreies Magazin und wir finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mit dem Abo kannst auch du unseren unabhängigen Journalismus mitfinanzieren. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo. Und das war es auch mit der Störung.
In der Verfahrenspause zieht Christina Clem schnell die Robe aus, zieht sich einen schwarzen Hoodie über und verlässt das neobarocke Gerichtsgebäude in Berlin-Moabit mit seinen protzigen Treppen und Säulen. Clem passt nicht ganz hierher in dieses staatstragende Ambiente, aber das muss sie auch nicht. Schon lange nicht mehr. Im Thai-Imbiss gegenüber bestellt sie ein Curry. Die blauen Sneakers blitzen unter dem Plastiktisch hervor. Man sieht ihr die Sozialisierung in den 70ern und frühen 80ern an. Christina Clem wuchs im konservativen Bayern unter Franz Josef Strauß auf, dem jovialen Übervater der CSU. Ihre Kindheit war geprägt von den Terrorprozessen gegen die RAF. Sie erinnert sich, wie damals eine Schülerin vom Gymnasium flog, weil sie sich einen Stoppt-Strauß-Pin an die Latzhose geheftet hatte. Clem studierte Politikwissenschaften, engagierte sich in der Antifa-Szene und in einer Frauengruppe gegen Paragraph 218, der den Schwangerschaftsabbruch kriminalisierte. Später wechselte sie zuerst den Wohnort, dann auch das Studienfach. Vom konservativen Bayern ins liberale Freiburg. Von der Politik zu Jura. Für Clem war das auch ein Wechsel auf die andere Seite, auf die Seite der Herrschenden. Nicht nur gegen Repression und strenge Haftbedingungen auf die Straße gehen, sondern mit den Mitteln der Macht Selbstrechte durchsetzen. Ich wollte in einem dieser großen, sogenannten politischen Prozesse verteidigen, sagt sie. Während ihres Studiums arbeitete sie abends in einer Kneipe und tagsüber bei einer Anwältin, die Opfer von sexualisierter Gewalt vertrat. »Eigentlich habe ich schon immer Verletzte vertreten«, sagt Clem leise. »Irgendwie ist das zu mir gekommen.« Beim langjährigen Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe NSU war sie Teil der Nebenklage und vertrat eine Familie aus Köln, die Opfer eines Sprengstoffanschlags geworden war. »Die Urteilsverkündung war bitter«, sagt sie, »ohne jede Empathie. ohne dass die Richterinnen das Leid der Familien öffentlich anerkannt haben und ohne klare Worte an die Angeklagten. Die wurden aus dem Publikum beklatscht. In solchen Momenten schämt sich Clem für das Rechtssystem, zu dem sie selbst gehört und mit dem sie zugleich immer wieder hadert. Was sie aber so richtig aufregt, ist, wenn Anwaltskollegen sich im Gerichtssaal verbrüdern und die Zeuginnen respektlos behandeln. Die meisten haben ja einen bürgerlichen Hintergrund und sind eher gesetzesaffin, aber sonnen sich dann in dem kriminellen Gestus ihrer Mandanten. Eigentlich führen sie ihr kleines, spießiges Juristenleben, aber dann sind sie auf einmal die großen Macker, unerträglich. Für Clem spielt Status keine Rolle. Sie fährt mit dem Velo zum Gericht und teilt sich eine eher wenig repräsentative Kanzlei mit 6 Kolleginnen. Als Anwältin könnte sie in anderen Rechtsgebieten sicher mehr und leichter Geld verdienen als mit den Opfern von Partnerschaftsgewalt. Zurück im Gerichtssaal wird die enge Freundin von Mina Ahmadi und Patin ihrer ältesten Tochter als Zeugin gehört. Sie ist Kommunikationsdesignerin und lernte Ahmadi als Freiwillige in einem Aufnahmelager in Berlin kennen, kurz nachdem Ahmadi mit ihren kleinen Kindern aus Afghanistan geflohen war. Sie half ihr, eine Wohnung zu finden und unternahm Ausflüge mit den Kindern. Die beiden freundeten sich an. Die Verteidiger unterstellen ihr, sie habe Mina Ahmadi gegen ihren damaligen Mann aufgewiegelt. Mina war immer allein mit den 5 Kindern, erklärt die Freundin dem Gericht. Ihr Mann meist im Ausland unterwegs. Irgendwann hat es ihr gereicht. Ahmadi trennte sich von ihrem Mann. Doch er akzeptierte die Trennung nicht, stalkte Ahmadi. Daraufhin zeigte sie ihn an, mehrfach. Sie beantragte eine Gewaltschutzverfügung. Das war 2 Wochen vor dem Angriff. Solange die noch nicht vorlag, wollten Ahmadi und ihre Freundin gemeinsam bei der Polizei einen vorläufigen Schutz organisieren. Aber dort wiegelte man die Frauen ab. Die beiden vereinbarten, immer zu telefonieren, wenn Ahmadi das Haus verließ. Ahmadi rief an, wenn sie die Kinder in die Kita und zur Schule brachte. Sie rief an, wenn sie die Kinder wieder abholte. Sie rief an, wenn sie einkaufen ging oder mit den Kindern auf den Spielplatz. Das tat sie auch an jenem Montag im April 2023, als sie angegriffen wurde. Ihr Ex-Mann verfolgte Mina Ahmadi, als sie nach Hause ging. Plötzlich stand er im Hausflur und überwältigte sie hinterrücks. Die Freundin hörte mit. Sie legte auf und rief sofort die Polizei. Was dann passierte, klingt nach Realsatire. Christina Clem verfolgt mit unbewegter Miene, wie der Staatsanwalt nach und nach die Fehler der Polizei durchgeht. Als der Notruf einging, machten sich 2 Beamte auf den Weg und trafen am Eingang zum Wohnblock zufällig auf Ahmadis Ex-Mann ohne Schuhe und mit blutverschmiertem T-Shirt. Sie fragten ihn, ob er vielleicht wisse, wo Familie Ahmadi wohne. Also führte er die Polizisten zur Wohnung. Dort trafen sie, so sagen es die Beamten vor Gericht aus, auf eine etwas hysterische Frau, die ihren Ex-Mann beschuldigte, er wolle sie umbringen. Erst dann durchsuchten die Polizisten den Mann und stellten fest, dass er 2 Handys sowie 500 Euro bei sich trug. Und obwohl Mina Ahmadi verletzt und halbnackt vor ihnen stand, zogen die Beamten nicht in Betracht, den Mann festzunehmen, sondern ließen ihn laufen. Mehr noch, die Polizisten sicherten weder den Tatort mit den Blutspuren noch die abgebrochenen Messer oder die blutigen Kleidungsstücke. »Und was glauben Sie, macht die Freundin, während Mina Ahmadi verletzt im Krankenhaus liegt?«, fragt Clem später. »Die putzt die Wohnung, damit die verängstigten Kinder nicht auch noch in eine Wohnung mit Blutspritzern heimkommen müssen. Sie putzt also den Tatort und steckt die Messer ein. Natürlich dachte sie, die Polizei hätte alles längst fotografiert.« Der gefährlichste Ort für Frauen, schreibt Christina Klemm in ihrem Buch »Gegen Frauenhass«, ist ihr eigenes Zuhause. Die meisten Frauen werden von ihrem Partner getötet, innerhalb einer Beziehung oder dann, wenn sie sich trennen wollen. Alle 2 Wochen wird in der Schweiz eine Frau von ihrem Partner oder einem Familienangehörigen getötet, schätzen die Initiantinnen des Rechercheprojekts Stopp Femizid. Offizielle Statistiken dazu, wie viele Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden, gibt es jedoch nicht. Femizide werden in der Schweiz nicht als solche gezählt. Das Strafrecht kennt Femizid nicht als eigenen Straftatbestand. Im Jahr 2023 wurden schweizweit 25 vollendete Tötungsdelikte im häuslichen Bereich verzeichnet. Das ist fast die Hälfte aller polizeilich registrierten Tötungsdelikte in der Schweiz. Schwere Körperverletzung und Vergewaltigung haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. 70% der Opfer sind weiblich. Im Verfahren gegen den Ex-Mann von Mina Ahmadi plädiert Klemm auf versuchten Mord. Der Angeklagte hat während des Angriffs mehrfach geschrien, dass er Ahmadi umbringen werde. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Angeklagte freiwillig von diesem Versuch zurückgetreten ist. Denn nachdem es ihm nicht gelungen war, sie zu erschlagen, zu erwürgen oder zu erstechen, forderte er Sex von ihr und begann sie auszuziehen. Er wollte sich noch ihr Blut von den Händen waschen und drehte sich kurz um. Da konnte Mina Ahmadi aus der Wohnung fliehen. Der Ex-Mann rannte mit einem Messer bewaffnet hinterher in den Hausflur und schlug mit der Faust auf ihren Kopf ein, bis ein Nachbar ihn in den Schwitzkasten nahm. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von einem sogenannten Vorsatzwechsel aus, vom Tötungsdelikt hin zum Sexualdelikt. Obwohl der Angeklagte mit einem Messer hinter Ahmadi hergerannt ist, meint man nicht klar sagen zu können, ob er sie jetzt damit töten oder vielleicht zurück in die Wohnung zwingen wollte. Selbst dass er mehrfach angekündigt hatte, sie zu töten, zählt für den Staatsanwalt nicht. Klemm kennt das. Nie glaubt man Männern so wenig wie dann, wenn sie sagen, dass sie ihre Frau umbringen wollen. Am Vorabend des Internationalen Frauentags sitzt Christina Klemm im Literaturhaus Basel auf der Bühne und liest aus ihrer Streitschrift »Gegen Frauenhass«. Der Saal ist voll. Im Publikum sitzen Frauen jeden Alters. Allein, zu zweit, in Grüppchen, dazwischen 2, vielleicht 3 Männer. Sexualisierte Gewalt wird als Frauenthema wahrgenommen, sagt Klemm. Dabei ist es ein Männerproblem. Ihre Kollegen am Gericht rollen die Augen, wenn die Rampensau mal wieder ein Interview gegeben hat. Ich höre oft von Männern, lass gut sein, wir haben es verstanden, sagt Klemm. Aber warum tut sich da nichts? Warum kennt jeder von uns ein Opfer, aber niemand einen Täter? Die Moderatorin fragt Klemm, warum sie trotzdem noch mal ein Buch zum Thema geschrieben habe, warum sie sich das überhaupt antue. Klemm lacht, weil ich nichts anderes kann. Die Antwort macht sie sympathisch, ist aber gelogen. Die ehrliche Antwort wäre, jemand muss es machen. Und sie kann es. Mehr noch, Christina Klemm nimmt es auf sich. Wir müssen genau verstehen, wie diese Gewalt möglich ist. Das System dahinter, sagt sie. Nur so lässt sie sich bekämpfen. Nirgends sind Frauen sicher. Nicht beim Arzt, nicht im Club, nicht im Büro und erst recht nicht zu Hause. Täglich setzt sie sich dem Hass im Gerichtssaal aus, erträgt es, wenn Angeklagte sie drohend anstarren, ihr Beleidigungen zuraunen oder eindeutige Gesten mit den Händen zeichnen. Nach Lesungen nimmt sie ein Taxi zurück zum Hotel, auch wenn sie sich am Abend gerne die Beine vertreten würde. Sie liest Obduktionsberichte, sieht sich die Fotos von Tatorten und Verletzungen an, setzt sich jeden Tag mit einer Gewalt auseinander, bei der die meisten lieber wegschauen. weil wir nicht wahrhaben wollen, dass Frauen in ihrem eigenen Zuhause, in einer intimen Beziehung, von dem Menschen, den sie lieben und mit dem sie vielleicht gemeinsame Kinder haben, geschlagen, missbraucht oder getötet werden. In ihren Büchern schildert Clem, wie sehr sich die Geschichten ähneln. Oft fängt alles mit einer romantischen Paarbeziehung an, aus der wiederum eine Kleinfamilie wächst. Aber die Kleinfamilie ist eine Gefahrenzone. Denn in dieser geschlossenen Privatsphäre ist die Frau schnell isoliert und abhängig von ihrem Partner. Beginnt dann eine Gewaltspirale, kann sie sich nur schwer daraus befreien. Es ist wie ein Muster, ein unsichtbares Manuskript, sagt Clem. Bis hin zu den Geschenken, mit denen sich die Täter entschuldigen, nachdem sie das erste Mal zugeschlagen haben und versprechen, dass es nur ein Ausrutscher gewesen sei und nie wieder vorkommen werde. Meist ist es ein großer Strauß roter Rosen, sagt Clem, und eine Packung Merci, gern auch Massageöl. Untersuchungen zeigen, dass Gewalt in intimen Beziehungen besonders traumatisierend wirkt. Die Betroffenen schämen sich, mit anderen über die psychische und körperliche Gewalt zu sprechen. Tun sie es doch, kann niemand in ihrem Umfeld nachvollziehen, warum sie die Beziehung, den Täter, nicht einfach verlassen. In ihrem Buch »Gegen Frauenhass« listet die Anwältin auf, womit Männer alles drohen, sollten sich die Betroffenen trennen. Sie drohen damit, Nacktbilder an die Arbeitsstelle zu schicken oder Sexfilme an die Eltern. Sie drohen damit, Dritten von Geheimnissen oder Krankheiten zu erzählen, das Finanzamt oder die Sozialhilfe zu informieren. Am wirksamsten aber drohen sie mit dem Entzug der gemeinsamen Kinder. Gewaltopfer benötigen oft mehrere Jahre und viel Unterstützung, um sich zu retten. Bei vielen scheitern erste Versuche, sich zu trennen, und sie kehren zurück. Mit jedem Mal wird es schwieriger, denn niemand kann es mehr hören, weshalb die Trennung so schwer sein soll. Dabei brauchen die Opfer neben der Sicherheit vor allem Solidarität, ein Umfeld, das ihnen glaubt. Clem erlebt es regelmäßig, dass ihre Mandantinnen vor Gericht dissoziieren, weinen, hyperventilieren oder zusammenbrechen und ins Krankenhaus müssen. Viele Betroffene wollen ihre Vernehmung trotzdem durchziehen, damit das Unrecht anerkannt wird, der Täter sie nicht erneut verletzt und sie wenigstens für ein paar Jahre sicher vor ihm sind. Mina Ahmadi bringt ihre Aussage zu Ende, wenn auch erst nach mehreren Unterbrechungen. Ihr Ex-Mann muss für 5,5 Jahre in Haft, immerhin. Sie hatte gehofft, dass er erst wieder freikommt, wenn ihre Kinder erwachsen sind und notfalls auch ohne sie zurechtkommen könnten. Aber nicht alle Verletzten schaffen es. Clem hat immer wieder Mandantinnen, die verzweifeln, an Angsterkrankungen leiden, sich selbst verletzen oder umbringen. Und die Anwältin kann nichts dagegen tun. Dann denke ich schon, was bringt das jetzt alles? Nach der Lesung im Literaturhaus in Basel stehen viele Frauen vor der Bühne an und lassen sich die Bücher von Clem signieren. Die älteren Frauen bitten sie um eine Unterschrift für meinen Mann zu Hause. Die Jüngeren sind eher verlegen und himmeln die Anwältin heimlich an. Christina Clem nimmt sich Zeit. Sie ist neugierig auf die Menschen vor ihr, fragt nach. Nach über 2 Stunden gönnt sie sich ein Glas Wein vor der Tür. Sie atmet die kühle Abendluft ein. Alle denken, zu mir muss man mit den richtig krassen Sachen kommen. Dabei mache ich wahnsinnig gern auch mal eine einvernehmliche Scheidung. Sie signiert ein Buch, redet weiter. Die Frauen entschuldigen sich fast bei mir, wenn sie kommen und sagen, der hat mich nicht geschlagen, wir lieben uns einfach nicht mehr. Es ist dunkel geworden. Die Kneipen gegenüber sind gut gefüllt. Die Besucherinnen des Literaturhauses schlendern zu ihren Velos oder in Richtung Tram. Plötzlich biegt ein Mann um die Ecke, kommt zu Clem an den Stehtisch, im Arm einen riesigen Strauß roter Rosen. »Eine Rose für die Dame?«, fragt er. Clem winkt erschrocken ab. Der Rosenverkäufer hebt wortlos die Achseln und zieht weiter. Clem schaut ihm noch einen Moment lang ungläubig hinterher. Dann muss sie über sich selbst lachen. Es klingt erleichtert.